Du musst dein Läbe läbe. So ungefähr klingt ein schwäbisches Sprichwort. Alle schwäbischen Muttersprachler, die lachen mich wahrscheinlich jetzt innerlich aus. Danke, dass ihr es nicht laut tut. Auf Hochdeutsch bedeutet dieses Sprichwort, du musst dein Leben leben. Irgendwie logisch, ne? Aber wie? Wie stellst du dir denn dein Leben vor? Was für ein Leben möchtest du haben? Ich glaube, wir wollen alle ein unbeschwertes Leben haben. Wir wollen ein Leben haben, was einen Sinn erfüllt. Wir wollen etwas hinterlassen. Wir wollen eine Geschichte schreiben mit unserem Leben. Wir wollen gebraucht werden. Keiner würde negative Sachen sich wünschen, nehme ich mal an, für sein Leben. Dass man besonders krank ist im Leben oder besonders viel Traurigkeit erlebt. Wir merken aber in der Realität, dass es häufig so ist. Wie soll ich es schaffen, ein unbeschwertes Leben zu haben, wenn ich in meinem Leben oft verletzt oder enttäuscht worden bin? Wenn ich eine chronische Krankheit habe, unter der ich leide? Wenn wir in unsere aktuelle Situation kommen mit steigender Inflation, wo wir uns vielleicht Sorgen machen, wie soll ich alles bezahlen? Wie soll das funktionieren? Was passiert mit dem Krieg in der Ukraine? Schwappt da was zu uns über oder nicht? Wie sollen wir ein gutes Leben haben in einer Zeit, in der wir leben, mit den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe? Einen kleinen und feinen Ratgeber für ein gutes Leben finden wir im zweiten Teil des Kolosserbriefs. Mit Erfolgsgarantie wohlbemerkt. Einen noch kleineren Ausschnitt aus diesem Ratgeber habe ich für uns heute vorbereitet. Es lohnt sich also, den Kolosserbrief nochmal selbst zu lesen. Da steckt noch viel mehr drin. Der hat auch nur 4 Kapitel. Das klingt schaffbar. Okay, ich steige ein in den Kolosserbrief. Es ist egal, ob ihr geduscht seid oder nicht, deutsche Staatsbürger seid oder Geflüchtete, Menschen mit Abitur oder ohne Schulabschluss, Männer oder Frauen, Menschen, die sich die Gaspreise im Winter leisten können oder nicht. Entscheidend ist, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Ihr seht, ich habe eine freie Übersetzung genommen. Es ist egal, wer du bist, egal mit welchen Voraussetzungen du ins Leben gestartet bist, egal welchen Status du hast, entscheidend ist, dass Jesus in dir lebt. Ich beginne mit dem Wichtigsten. Entscheidend ist, dass Christus in dir lebt. Das Wichtigste für ein gutes und erfülltes Leben ist, dass dein Leben mit Jesus funktioniert. Ob Jesus in dir lebt oder nicht, das entscheidet über dein Leben in der Ewigkeit. Wenn dein irdischer Körper mal nicht mehr ist. Ich sehe dem Tod ganz entspannt entgegen. Ich mache mir da keine Sorgen und keine Ängste. Ich glaube, die Art, wie ich sterbe, da würde ich gerne mitreden wollen. Aber wenn ich sterbe, das ist okay für mich. Weil ich weiß, ich bin dann im Himmel bei Jesus und da geht's mir gut. Da will ich hin. Aber dein Leben mit Jesus auf dieser Erde entscheidet auch über die Qualität deines Lebens. In Jesus hast du einen Freund und einen Ratgeber, der immer an deiner Seite ist. Jesus beeinflusst dich positiv. Der manipuliert dich nicht. Der will etwas Gutes für dich. Jesus ist jemand, der an dich glaubt, der dich ermutigt und der Wahrheit in dein Leben spricht. Jemand, der dir Orientierung gibt. Und alle, die schon ein bisschen im Leben unterwegs sind, die wissen, es gibt immer Punkte, wo wir diese Orientierung brauchen, wo wir diesen Freund brauchen, wo wir jemanden brauchen, der Wahrheit in unser Leben hineinspricht. Wenn du Christ bist, machst du innerlich vielleicht jetzt einen Haken, checkt, ich glaube an Jesus, Punkt abgehakt für mich. Aber dann ist es spannend, auf den letzten Teil dieses Verses zu schauen. Entscheidend ist, ob Christus in uns lebt und alles wirkt. Eine bekannte Möbelfirma wirbt mit dem Slogan, wohnst du noch oder lebst du schon? Offenbar ist das ein Unterschied. Wir sehnen uns nach einem Leben, in dem wir nicht nur wohnen, sondern in dem wir leben können. Billigst du Jesus das Gleiche zu? Erlaubst du Jesus, dass er in dir leben darf, dass er sich ausbreiten darf, dass er mitreden darf, dass er umstellen darf, ausmisten darf, neu dekorieren darf? Oder begrenzt du Jesus auf dein, ich habe es mal ein Sonntagszimmer genannt, einen Altarraum, wie auch immer wir das nennen wollen? Erlaubst du Jesus, auch in die kritischen oder problematischen Bereiche deines Lebens hineinzureden, wo du sagst, okay, manchmal separieren wir da, ne? So, ja, ich glaube schon an Gott, aber meinen Umgang mit meiner Steuererklärung, darüber will ich nicht mit Jesus reden. oder mein Verhältnis zur Pornografie, darüber will ich nicht mit Jesus sprechen. Also es gibt so Bereiche, da finde ich Jesus ganz gut, aber es gibt auch so sensible Punkte, Tabuthemen, die für Jesus tabu sind. Überleg mal, ob es in deinem Leben Tabuthemen gibt, an denen du Jesus nicht teilhaben möchtest. Hier wird es für mich dann nämlich schon ein bisschen schwieriger, einen spontanen Haken zu setzen an meine Checkliste für ein gutes Leben. Entscheidend ist, ob Jesus in dir ist, ob Jesus in dir lebt und in dir wirken darf. Gut. Wenn ihr nun mit Jesus ein neues Leben angefangen habt, richtet euch nach dem Himmlischen aus. Was ist dieses Himmlische? Tötet alles, was zu eurer irdischen Natur gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Leidenschaft, die Leidenschaft, habe ich es genannt. Ich finde, es gibt auch positive Leidenschaften, die uns zu Höchstleistungen antreiben, die uns Spaß bringen, auf der Arbeit zum Beispiel. Böse Lüste und Habgier. Jetzt sollt ihr solche Dinge wie Zorn, Wut, Bosheit, Beleidigungen und hässliche Redensarten aufgeben. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr habt doch den alten Menschen hinter euch gelassen und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer schon in euch sieht. Jetzt wissen wir, was wir nicht tun sollen, und Paulus zeigt uns aber auch, was gut ist. Weil Gott euch nun erwählt hat, bekleidet euch mit barmherziger Zuneigung, mit Güte, Demut, Milde und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr vergeben. Doch das Wichtigste von allem ist die Liebe, die wie ein Band alles umschließt und vollkommen macht. Eine lange Liste an Dingen. Kann jemand von euch sie noch so frei wiedergeben? Ich habe sie einmal in einer Tabelle einander gegenübergestellt. Und wenn ich mir die Gegenüberstellung anschaue, dann finde ich gar nicht schwer zu sagen, was davon ich besser finde. Links, das bezeichnet Paulus als die irdische Natur des Menschen, die wir lassen sollen. Dazu gehören sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, schlechte Leidenschaften, böse Lüste, Habgier, Zorn und Wut, Bosheit, Beleidigungen, hässliche Redensarten und die Lüge. Ich glaube nicht, dass sich alle diese Baustellen in einem Menschen vereinen. Das wäre auf alle Fälle eine sehr spannende Begegnung mit so einem Menschen. Aber ich glaube, dass wir hier alle für uns fündig werden können und wissen, in welchen Bereichen unseres Charakters wir uns verändern können. Paulus sagt das sogar sehr drastisch. Das sind Bereiche, die wir in uns abtöten sollen. Warum? Weil Gott sich darüber ärgert. Das kann man in Vers 6 lesen. Warum ärgert sich Gott darüber? Weil das Eigenschaften und Tätigkeiten sind, die uns und anderen schaden, die uns binden, die uns gefangen halten und unser Herz eng machen. Das sind Eigenschaften und Dinge, die uns von anderen Menschen isolieren. Keiner umgibt sich gerne mit Menschen, die habgierig sind oder die andere ständig beleidigen. Das sind Menschen, deren Gegenwart oder deren Gesellschaft wir eher meiden. Ein Mensch, der habgierig ist, ist zum Beispiel einem enormen Stress ausgesetzt. Ich finde, bei Kindern kann man diese Eigenschaften noch am stärksten sehen, weil sie noch nicht erzogen worden sind. Wir passen uns an eine Norm an und an unseren gesellschaftlichen Vorstellungen. Und bei Kindern, finde ich, sieht man das noch in der reinsten Form, diese Eigenschaften. Und bei Kindern ist das oft so, die sehen ein Spielzeug, nehmen wir mal Dinosaurierfiguren, und dann versuchen die alles zu horten und nichts zu teilen. Und andere Kinder wollen aber auch diese Dinosaurierfiguren. Und dann muss man versuchen, was man angesammelt hat, irgendwie auch zu bewahren. Also ich muss das jetzt auch sichern, was ich habe. Und ich habe so ein Bild im Kopf von einem Kind, was dann so die Spielsachen versucht, verzweifelt zu retten. Und andere Kinder kommen und reißen unter den Armen so diese Dinosaurierfiguren raus. Und das Kind weint und schreit und ist verzweifelt, weil es nicht alles horten kann, nicht alles behalten kann. Habgier ist total der Stress. Weil du musst schneller sein als andere, du musst alles für dich haben und du musst es bewahren und bewachen. Habgier tut uns nicht gut. Die Folgen von Habgier haben wir in den letzten Monaten in den Supermärkten gesehen. Bei einem unerbittlichen Kampf um Sonnenblumenöl, Mehl und Klopapier. Habgier tut uns nicht gut. Deshalb sollen wir die in uns abtöten, also die irdische Natur. Die himmlische Natur, warum sollen wir diese Dinge verinnerlichen und leben, die Paulus hier zeigt? Paulus sagt, kleidet euch damit. Kleidet euch mit barmherziger Zuneigung, Güte, Demut, Milde, Geduld. Ertragt einander, das ist mein Favorit. Ich finde, das spricht so aus dem Leben. Ne? Manchmal muss man andere Menschen einfach ertragen. Gegenseitige Vergebung und Liebe. Das Himmlische, nach dem ich mich ausrichten soll, ist konstruktiv. Ich finde, es ist auf Gemeinschaft angelegt. Wenn ich mir eine Welt aussuchen könnte, in der ich leben möchte, würde ich mir natürlich die himmlische aussuchen. Hier finde ich Liebe und Freundlichkeit. Hier finde ich Nachsicht. Es geht nicht darum, dass sich einer über den anderen erhebt. Ich fühle mich sicher und geborgen in meiner Unvollkommenheit, weil ich weiß, Menschen begegnen meinen Fehlern mit Milde und mit Geduld. Menschen vergeben mir, wo ich mal Fehler mache. Hier geht es um das Wir miteinander, wohingegen bei dem Irdischen das Ich im Vordergrund steht. Ihr kennt bestimmt alle den Spruch, geben ist seliger denn nehmen. Manchmal leiert man den so runter. Aber ich finde, es ist viel Wahres dran. Ich liebe Weihnachten, aber nicht, weil ich mich auf meine Geschenke freue. Das war auch mal so. Aber am meisten freue ich mich darauf, meine Kinder zu beschenken, weil die noch so riesige, große Augen haben und diese Vorfreude, die dann ab dem 1. Dezember losgeht. Ach, ich fieber selber so mit drauf hin und ich liebe das, diesen Spannungsbogen bis Weihnachten immer mehr zu steigern. Und dann freuen sie sich und dieses Jubeln über ihre Geschenke. Ne? Oh, das liebe ich. Geben ist seliger als nehmen. Die himmlischen Eigenschaften zu leben, ist ein erhebendes Gefühl. Es ist ein zufriedenstellendes Gefühl für mich, wenn ich Menschen etwas Gutes tun kann, ohne etwas dafür zu bekommen. Wenn ich jemandem vergeben kann, wo der vielleicht selber nicht mal merkt, dass er mich verletzt hat, und ich Größe haben kann und sagen, Schwamm drüber, ich vergebe das einfach. Oder wenn ich ruhig und freundlich bleibe, wenn eines meiner Kinder, was grundsätzlich einer motzt immer, über das Mittagessen schimpft. Wenn ich denke, okay, ich habe mir Mühe gegeben, ich habe es nicht verdient, aber ich bleibe ruhig und freundlich. Und wenn ich das geschafft habe, ohne meinen Frust abzulassen, dann bin ich sehr stolz auf mich. Es ist ein erhebendes Gefühl, die himmlische Natur Gottes zu leben. Stellt euch mal vor, in was für einer Welt wir leben würden, wenn wir uns alle nach dieser himmlischen Natur Gottes ausrichten würden, wenn wir das alle leben würden. Stellt euch mal vor, politische Machthaber würden sich diese himmlische Natur zu eigen machen. Und welche Probleme auf dieser Erde wir gar nicht hätten, wenn wir so miteinander umgehen würden. Ich finde, das wäre quasi der Himmel auf Erden. Ein hohes Ideal, das uns hier empfohlen wird. Unschaffbar, denkst du vielleicht. Wenn ich mich selbst in all diesen Bereichen auf einer Skala einordnen würde, dann würde ich an manchen Punkten vielleicht besser oder schlechter abschneiden. Ich glaube, es ist auch phasenweise, bin ich vielleicht ungeduldiger oder mal gelingt mir das ganz gut, auch je nachdem, wie die Stressbelastung so ist, in der Familie oder auf der Arbeit. Ich finde, das ist immer sehr variabel. Vielleicht bist du generell auch nicht ein sehr wütender Mensch, aber schon, wenn du in dein Auto steigst und auf andere Verkehrsteilnehmer triffst. Und vielleicht fallen dir dann auch ein paar hässliche Redensarten ein. Manchmal ist unsere irdische Natur auch sehr situationsabhängig. Und eben das, die Tatsache, dass wir immer besser oder schlechter werden können, in dem einen und dem anderen, das kann manchmal auch frustrierend für uns sein. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Menschen gibt, die unter Schwächen oder ihrer irdischen Natur sehr leiden, die Dinge lassen wollen und aber immer wieder zurückfallen und sich dafür selber strafen und sich selber dafür klein machen. Ich zum Beispiel komme aus einer großen Familie und wenn man zu Wort kommen möchte, muss man kämpfen. Sonst gelingt das nicht. Und dadurch habe ich mir angewöhnt, im Gespräch auch öfter Menschen zu unterbrechen. Und das ist etwas, das möchte ich nicht und ich empfinde das selber als unhöflich. Und wenn mir das selber auffällt, dass ich das mache, dann bin ich sehr hart zu mir selber. Dann denkst du, oh Mann, und dann beißt du mir auf die Zunge und denkst, oh, das würde ich gerne zurücknehmen und es geht nicht. Und man hat manchmal Schwächen, aus denen man raus möchte, aber man merkt, wie schwer das ist. Und es ist, man muss immer wieder kämpfen aus, dass man sich sagt, okay, ich will daran nicht frustrieren, ich probiere es trotzdem weiter. Und ich glaube, wenn wir hohe Ideale haben oder gesteckt bekommen oder an uns selber stellen, dann kann das auch sehr frustrierend sein. Das Tun und das Lassen, beides kostet etwas. Und der Weg dahin und daraus kann manchmal zäh und lang sein. Aber Gott macht uns Mut und hilft uns, unseren Charakter zu verändern. Paulus sagt, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig, ganz unten, verändert werden und so immer mehr dem Bild entsprechen, das der Schöpfer schon in euch sieht. Das finde ich sehr ermutigend. Wir werden ständig erneuert. Wir können immer wieder Vergebung erfahren für unsere Fehler und unser Scheitern. Und wir können immer näher der himmlischen Natur kommen. Und was ich cool finde, ist, dass Gott das Ende kennt. Gott sieht schon das Ende unseres Weges. Gott sieht schon die beste Version von mir selber. Gott sieht schon, wie ich das schaffe, andere Menschen nicht mehr im Gespräch zu unterbrechen. Gott sieht schon, wie du es geschafft hast, deine Habgier hinter dir zu lassen oder deine Wutausbrüche. Ich finde, das ist wie bei so einem Computerspiel. Wenn du so ein Level spielst, dann irgendwann kommt da ein Gegner oder du stürzt irgendwo ab. Und dann, wenn man Cheats hat oder wenn man ein Spiel hat, wo man immer wieder von vorne anfangen kann, ohne dass man wirklich verliert, kann man das Level immer wieder von vorne spielen. Und dadurch, dass ich immer wieder von vorne spiele, kenne ich bestimmte Hindernisse, kann die schon leicht überwinden. Ich werde dann Profi in so einem Spiellevel. Gerd sieht mich an, der hat nicht so viel Computer gespielt. Und ich werde immer besser und am Ende schaffe ich das Level. Und wenn ich sterbe in meinem Computerspiel, fange ich halt wieder von vorne beim Level an. Und so stelle ich mir das vor bei Gott. Ich kann Fehler machen und ich weiß, okay, das war dumm, aber ich kriege auch Übungen. Und ich gehe zu Jesus und sage, Jesus, vergib mir das, ich möchte da besser werden. Ich möchte nicht mehr, dass meine Familie darunter leidet, dass ich böse Lüste habe oder sowas. Und dann kann ich immer wieder zu Jesus kommen und sagen, ich möchte lernen. Ich möchte, dass du mir vergibst, wo ich mich falsch verhalten habe. Und ich möchte besser werden und kann mit der Erfahrung von heute, kann ich wieder von vorne anfangen. Mein Bruder Basti, der war als Kind total der Choleriker. Und der konnte so wütend werden und so toben. Und ihr kennt das, wenn ihr Geschwister habt. Geschwister finden das witzig. Und wir haben ihn angetrieben und sein Signalwort, bei dem er spätestens hochgegangen war, war süßer Sauertopf. Es war richtig cool und das war unsere hässliche Redensart. Und wir haben es immer auf die Spitze getrieben natürlich. Und dann mussten wir aber schnell sein, weil wenn er so wütend war, dann hat er auch gut ausgeteilt. Ne? Aber weil er einer der Kleineren war, hatten wir ganz gute Chancen, da haben wir uns viel getraut. Und dann, als er in die Pubertät gekommen ist, da ist etwas passiert. Basti hat Jesus kennengelernt. Kennt ihr den Bibelvers? Kennt ihr bestimmt die meisten. Lebt jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist sein Taufvers geworden, weil das total wahr ist in seinem Leben. Wenn ihr Basti heute kennenlernt, dann ist er ein total ausgeglichener, fröhlicher, witziger, sanftmütiger Mensch. Ich finde das so toll, weil Basti, der ist Meister im Garten Landschaftsbau und der organisiert die Arbeit für ganz viele Menschen. Und ich stelle mir das richtig toll vor, was für eine himmlische Welt, wenn du für ihn arbeitest. Wenn du einen Fehler machst und die Baustelle total versemmelst und vielleicht auch absolut Schuld daran hast, weil du nicht richtig zugehört hast oder was auch immer, dann kommt kein Chef, der dich rund macht, der dich anschreit, der dich am besten noch mit der Kelle dir eine verscheppert oder so. Sondern Basti, der lacht dann und sagt, hey, Germknödel, wie du das hier gemacht hast, so geht das nicht. Ich finde das so super, wenn du in so einer himmlischen Welt leben kannst. Wenn du diese himmlische Natur Gottes suchst, hat das Auswirkungen auf deine Umwelt. Du machst deine Welt, die Welt um dich herum, zu einem besseren Ort. Was für ein Segen, wenn du für einen Chef arbeiten kannst, der sanft ist, der sanftmütig ist, der gütig ist und der dir vergibt, wo du Fehler machst. Streck dich aus nach dieser himmlischen Welt, kleide dich mit dieser himmlischen Natur, weil du damit die Welt, in der du lebst, in deinem kleinen Mikrokosmos, machst du einen riesigen Unterschied. Wer mit Jesus lebt, der wird verändert. Das sehen wir zum Beispiel auch bei Zachäus, dem Zöllner, der den Menschen einfach viel mehr Geld abknöpft, der habgierig ist und der Geld hortet. Er lernt Jesus kennen und gibt ihn viel mehr wieder zurück, als er genommen hat. Jesus verändert deinen Charakter. Jesus lässt dich über deine Schwächen triumphieren. Paulus' Tipp für ein gutes Leben: richte dich nach dem Himmlischen aus. Nächste Folie. Wir wünschen euch, dass der Frieden, der von Christus kommt, eure Herzen regiert, denn als Teil eines Körpers seid ihr zum Frieden berufen. Das ist der nächste Tipp für dein Leben. Du bist zum Frieden berufen. Für mich hat das zwei Aspekte. Zum einen ist das der Friede mit Gott und der Friede mit den Menschen. Ich soll keinen Streit suchen, ich soll durch Bosheit nicht andere Menschen gegen mich aufbringen, ich soll Frieden halten und Frieden suchen. Aber zum anderen, finde ich, ist das auch der Friede, der von Christus kommt, soll eure Herzen regieren. Da möchte ich einen Schwerpunkt setzen, weil ich glaube, dass wir hier einen wichtigen Schlüssel finden, dass wir in unserem Leben zufrieden sein können und trotz aller Dinge, die um uns passieren und die uns unruhig machen, dass wir ein gutes Leben haben können. Obwohl die Welt um uns brennt und das im wahrsten Sinne des Wortes, ob das Krieg ist und Zerstörung, ob das Waldbrände sind und Klimawandel, aber auch so kleine Dinge in unserem Leben, die unser Leben durcheinander bringen, die das Leben schwer machen. Diesen Frieden von Gott, den empfinde ich als eine tiefe innere Ruhe und eine Versöhntheit mit den äußeren Umständen. Ich weiß, dass der Krieg in Europa sich vergrößern und auch viel unmittelbarer uns treffen kann. Ich weiß, dass das Leben momentan unglaublich teuer ist und dass es nicht sicher ist, wie sich mein Leben dadurch beschränken wird oder wie sich unsere Gesellschaft dadurch verändern wird, wenn es auf einmal Menschen gibt, denen es gut geht finanziell und Menschen, die auf einmal total die finanziellen Probleme bekommen. Ich weiß, dass es um das Gleichgewicht der Erde durch den Klimawandel schlecht aussieht. Ich weiß, welche Narben ich auf meiner Seele trage von Dingen, die ich erlebt habe. Ich weiß, wie sich mein Leben entwickelt aufgrund von Krankheiten. Aber ich weiß auch, dass Gott größer ist als das alles. Ich weiß auch, dass Gott mich in allen Situationen, die mir Angst machen, die mich bedrohen und denen ich mich hilflos fühle, dass Gott mich immer versorgt und mir immer das gibt, was ich brauche. Ich bin bei Gott in den besten und den fähigsten Händen, trotz aller Umstände, die um mich herum sind. Wo meine Ohnmacht und meine Hilflosigkeit anfangen, da lerne ich die Allmacht Gottes kennen. Mein Gott ist größer als alles Schlechte in der Welt. Unser Sohn Jonas, der ist ja verschiedene Male operiert worden. Und einige von diesen OPs, die waren auch ziemlich kompliziert. Das war schon chirurgische Champions League. Und wir haben vor einer solchen OP, haben wir mit einer anderen Mama gesprochen im Krankenhaus. Deren Kind wurde auch an dem Tag operiert. Und man tauscht sich dann so aus, so, und was wird bei euch gemacht und so. Und sie war total fassungslos, wie wir als Eltern so ruhig sein können, obwohl wir wissen, was da gerade für eine OP ansteht und was die Ärzte gerade an unserem Kind rumschnippeln und machen. Und da dachte ich so, ja stimmt, irgendwie, wieso bin ich so ruhig, wieso habe ich so einen Frieden? Mich nervt ja so ein bisschen so eine Fliege. Die schwirrt so um mich rum, vielleicht hätte ich auch duschen sollen. Woher kam diese Ruhe, die war für mich so normal. Aber ich wusste auch, dass es gerade ein Heer von Menschen gibt, die für mich beten. Dass es ein Heer von Menschen gibt, die gerade für diese OP beten. Und dass ich weiß, egal was kommt, Gott hat das in seiner Hand. Und ich wusste, also ich weiß, dass es auch OPs gibt, die schlecht ausgehen, obwohl wir an Gott glauben. Aber ich wusste, ich hatte bei dieser OP, ich hatte die tiefe Gewissheit, dass der beste Chirurg für diese Operation heute ausgeschlafen die beste Arbeit machen wird und dass es ein richtig gutes Ergebnis wird. Ich hatte einen ganz tiefen inneren Frieden. Und das ist ein Friede, der nur von Gott kommen kann. Der Friede Gottes, der ist unbeschreiblich, weil er uns ruhig machen kann, trotz aller äußeren Umstände, weil er uns versöhnen kann mit den Umständen unseres Lebens und unserer Welt. Du kannst Gott im Gebet alles erzählen und alles bei ihm abgeben. Manchmal geht es mir so, wenn ich bete und sag, was gerade los ist, was mich beängstigt, was mich stresst, was ich nicht ändern kann, dann habe ich das Gefühl, ich kann mich so richtig abladen. Ich kann alles bei Jesus lassen und dafür kriege ich eine Ruhe in mein Herz. Und dann kann ich akzeptieren, wie es ist. Ich finde, das ist ein ganz guter Tausch, oder? Meine Unruhe und meine Sorgen bei Gott abladen und dafür seinen göttlichen Frieden und seine Ruhe geben. Ich finde, deshalb ist die stille Zeit, nennen wir das als Christen, meine persönliche Zeit mit Jesus im Gebet und durch das Bibellesen, das ist darum so eine wichtige und wertvolle Zeit, weil es ist die Zeit, in der ich auftanke. Es ist die Zeit, in der ich Kraft bekomme, um meinen Alltag zu schaffen. Der nächste Abschnitt in dem Vers aus dem Kolosserbrief, seid dankbar. Der kommt so schmal daher. Glücksforscher haben herausgefunden, die glücklichsten Menschen sind dankbare Menschen. Sich eine dankbare Grundhaltung anzugewöhnen, ist also ein weiterer Schlüssel zu deinem Glück. Der durchschnittliche Mensch aus Westeuropa sieht ungefähr alle Dinge, 80% aller Dinge seines Lebens durch eine negativ gefärbte Brille. Ihr seht, ich kann nicht basteln. Das ist kein Meisterstück, aber es wird gehen. Nur 20% aller Dinge sehen wir aus einem positiven Blickwinkel. Das Gute daran ist aber, du kannst entscheiden, durch welche Brille du bestimmte Dinge sehen möchtest. Ich kann entscheiden, ob ich meckere und motze und das alles blöd finde, wie es ist, oder ich schaue, wo kann ich dankbar sein, welche positiven Sachen kann das haben. Du kannst die Größe dieser Brillen variieren, du kannst sie verschieben. Du kannst es schaffen, dass deine Brille der Dankbarkeit, deine Brille des Positiven auf diese Welt immer größer wird. Du hast das in deiner Hand und du kannst das entscheiden. Sei dankbar. Gib der Botschaft Gottes viel Raum und lasst sie ihren ganzen Reichtum in euch entfalten. Beschäftigt euch, der nächste Tipp von Paulus, mit dem Reden Gottes, mit der Bibel. Tut das viel. Er sagt, gebt dem Reden Gottes viel Raum. Das ist gut für euch und ihr werdet Gott immer besser verstehen und euer Glaube und eure Erfahrungen mit Gott werden wachsen. Der nächste Tipp, und weil ihr Gottes Gnade erfahren habt, singt. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Ich glaube, das ist ein Grund, warum wir im Gottesdienst singen. Wir könnten ja auch darauf verzichten. Meine Nachbarin sagt, wenn sie morgens aufwacht und sie hört meinen Sohn Jonas singen, der zum Kindergarten geht, dann wird es ein guter Tag. Singen macht glücklich. Und, was ich schön finde, singen ist so einfach. Manchmal kommt man auf die einfachen Dinge nicht so schnell, ne? Aber jeder von uns hat immer die Möglichkeit zu singen. Geistliche Lieder zum Beispiel helfen mir, mich an gute Eigenschaften Gottes zu erinnern und mich daran zu erinnern, was Gott mir bedeutet. Manchmal habe ich im Kopf einfach nur so eine Liedzeile, die ich immer wieder singe, die für mich einfach eine tiefe Wahrheit ist oder die mir ganz viel bedeutet. Manchmal fallen mir auch Lieder ein, die genau in meine Situation passen. Ich glaube, das ist der Heilige Geist, der mich in manchen Situationen meines Lebens an manche Lieder erinnert, weil die kann man sich viel besser merken, manchmal als Bibelverse zum Beispiel. Denn Singen macht glücklich. Vielleicht ist es eine Typsache. Vielleicht denkst du an dich selber und denkst, oh, Singen und ich, das passt überhaupt nicht. Vielleicht. Wir wissen von Paulus, der hat ja diesen Brief geschrieben und gibt uns diese Empfehlung mit, wenn er im Gefängnis gesessen hat, dass er gesungen hat und gebetet hat, dass er Lieder zur Ehre Gottes gesungen hat und dass da voll die krassen Wunder bei rumkamen, dass sich Gefängnistüren geöffnet haben. Offenbar steckt in dem Singen und in dem Loben Gottes, da steckt irgendwie ein Geheimnis drin. Und wenn du sagst, ich hasse Singen, ich mag das nicht, probier das trotzdem mal aus. Guck mal, ob sich für dich da ein neuer Schlüssel zu einem glücklichen Leben ergibt. Ich glaube, wenn das ganz schlimm für dich ist, probier es mal mit Pfeifen. Ich stelle mir das vor, das könnte funktionieren, dann hat man ja irgendwie auch einen Text im Kopf. Habt ihr schon einmal einen Schrank mit Türscharnieren aufgebaut? Ich finde, das ist eine wirklich gute Erfindung. Man kann an verschiedenen Schrauben drehen, damit die Tür sich gut öffnet und schließt, damit die nicht hakelt und nicht ruckelt. So stelle ich mir das vor. Überleg dir mal, welche Schrauben von denen, die wir gehört haben, welche Stellschrauben in deinem Leben du heute stark tunen oder ein bisschen feinjustieren solltest, damit dein Leben besser läuft, damit dein Leben zufriedener ist oder du das Gefühl hast, dass dein Leben ein Stückchen besser wird. Jesus möchte, dass du ein gutes Leben hast. Und Jesus möchte, dass du ein zufriedenes Leben hast. Trotz allem, was so passiert um dich herum. Der Kolosserbrief, der gibt uns ein paar Tipps dazu, wie wir ein solches Leben gestalten können. Dein Gott ist größer als alle Umstände. Und es ist egal, wer du bist, geduscht oder ungeduscht, Mann oder Frau. Die Umstände sind egal. Gott hat die Möglichkeit, alles zu verändern. Wo steht heute für dich eine Erneuerung an? Wo möchtest du neu justieren? Wir feiern heute das Abendmahl und für mich ist das Abendmahl auch immer so ein bisschen so eine Standortbestimmung. Wie sieht meine Beziehung gerade zu Gott aus? Trennt mich irgendetwas? Nutze das Abendmahl doch heute dafür, Jesus zu sagen, wo du dir eine Veränderung wünschst, in deinem Charakter, in deiner Einstellung, in deiner Haltung, wo du vielleicht seine Vergebung brauchst oder seine Hilfe in deinem Leben. Jesus sagt, du kannst bei mir alle Ängste und Sorgen, alle Schuld und jeden Fehler und alle Zweifel abladen und ich werde dich erneuern und ich will dir Frieden schenken, der dein Herz regiert. Amen.